Mama und Papa aufgebrochen sind. Und Mama und Papa haben ihre Kinder dann zum Bus gebracht. Und dann hat man gemerkt, dass es ihnen sichtlich schwer fiel, ihre Kinder loszulassen.
Gestern waren sie doch noch so klein und süß und heute müssen sie alleine in die große, weite Welt, ob sie das überhaupt schaffen.
Es wurden ein paar Tränen verdrückt, also bei den Eltern mehr als bei den Kindern. Und es gab vor allem noch ein paar ganz wichtige Hinweise, die die Kinder unbedingt beachten sollten. Pass auf dein Geld auf. Steck es immer schön in den Brustbeutel. Da waren die immer begeistert, so Brustbeutel, klasse. Benimm dich gut, dass mir keine Klagen kommen. Wenn was ist, ruf uns bitte an. Du weißt, du brauchst viel Schlaf, geh immer früh ins Bett. Isst nicht so viel Süßes und vor allem, du trinkst keine Energy Drinks. Hast du gehört? Naja, und was Eltern sonst noch so an wichtigen und guten Ratschlägen ihren Kindern mitzugeben haben. Die Teens wirkten dann immer so ein bisschen peinlich berührt. Und wenn der Bus dann so um die erste Ecke gefahren ist und die Eltern aus dem Blickfeld verschwunden, dann hörten sie auf zu winken, machten ihren Rucksack ihren auf und holten ihre Chips raus und ihren Energy Drink und genossen das Leben. Es ist gar nicht so einfach, Kinder gehen zu lassen. Eltern wünschen ihnen das Allerbeste und müssen ihnen doch am Ende vertrauen, dass sie für ihr eigenes Leben anfangen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ich dachte mir, vielleicht ging es Paulus ja ganz ähnlich. Er hat die Gemeinde in Thessaloniki gegründet. Man könnte sozusagen sagen, die war ihr Kind oder die Leute in dieser Gemeinde, das waren seine Kinder. Damit denen fühlte er sich ganz stark verbunden. Aber dann ist er weitergezogen und er musste sie zurücklassen. Und jetzt schreibt er aus der Ferne einen Brief und eben mit einem Abschnitt, wir haben das schon mal gehört, voller Anweisungen, die ihm jetzt noch wichtig sind, was ihm noch eingefallen ist. Also darauf müsst ihr unbedingt achten. Er ist nicht vor Ort und er muss seine Gemeinde loslassen, aber er gibt ihnen noch was Wichtiges mit auf dem Weg. Und ich habe euch das nochmal in einer Kurzform mitgebracht. Achtet die Leitung der Gemeinde. Vertragt euch. Da kommen die Eltern durch, ne? Haltet Frieden untereinander. Helft denen, die ihrem Leben aus dem Takt geraten sind. Unterstützt die Schwachen. Seid miteinander geduldig. Lasst euch nicht vom Bösen anstecken. Sucht immer das Gute. Behaltet eure Freude. Seid dankbar in allen Dingen. Bleibt im Gespräch mit Gott. Lasst zu, dass der Heilige Geist unter euch wirkt. Achtet, was euch Menschen in Gottes Namen sagen. Prüft alles, behaltet das Gute und meidet das Böse. Das sind viele gute Hinweise. Und ich behaupte, wenn man die anschaut und so ein bisschen an sich heranlässt, dann merkt man, dass die eine andere Qualität haben als so mancher guter Rat vielleicht der Eltern. Hier geht es wirklich in die Tiefe. Wenn Gemeinde sich daran hält, dann hat sie gute Leitpfosten, um miteinander unterwegs zu sein. Hier wird das Miteinander gestärkt und Nachfolge wird ermöglicht, weil ein Weg aufgezeigt wird. Das Problem ist, es sind halt viele gute Hinweise. Und mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das alles hört, aber es ist ja schon ein ganz schön großes Paket, das Paulus da schnürt und seiner Gemeinde irgendwie so im Brief noch, am Ende noch, was ich noch euch sagen wollte, auf die Schultern legt. Steckt da nicht auch ein ganz schöner Anspruch dahinter? Ich behaupte, wir könnten da eine ganze Predigtreihe drüber machen. Jeden einzelnen Satz einen Monat lang von verschiedenen Seiten anschauen und auch miteinander einüben. Und wenn wir am Ende angekommen sind, würden wir merken, wir können vorne wieder weitermachen. Ja, wir kommen damit nicht ans Ziel. Und vielleicht ist es so, dass mancher sich anhand so einer Liste ganz schön überfordert fühlt. Und es dann vielleicht genauso hält wie die Teens damals mit den guten Ratschlägen ihrer Eltern. Chips raus, Energy Drink raus und vollkommen vergessen, was Paulus eben noch geschrieben hat. Ich erlebe bei mir und ich erlebe bei anderen ein Gefühl der Überforderung. Man hört solche Erwartungen, man erkennt vielleicht auch, da steckt Weisheit drin, da steckt Gutes drin, was sich lohnen würde umzusetzen. Dann erschrickt man aber vielleicht auch vor der Menge und vor der Herausforderung. Dann fühlt man sich überfordert. Und dann hört man auf, es zu versuchen, bevor man überhaupt angefangen hat. Und auf einmal ist Glaube ganz anstrengend. Wie soll man das hinbekommen? Glaube kann dann wie so ein Rucksack sein oder wie ein Stein in so einen Rucksack. Denn diese ganzen Aufforderungen, diese ganzen Anweisungen, die kommen ja in unserem Leben gefühlt noch obendrauf. Es ist ja nicht so, dass wir durch unser Leben gehen und keinerlei Herausforderungen hätten. Gefühlt kommt das alles noch mal obendrauf aufs Leben. Ja, berufliche Zukunft, Versorgung von älter werdenden Eltern, Erziehung der Kinder, Loslassen der Kinder, Beziehungen, Erwachsenwerden, überlegen, was wird aus meinem Leben, nächste Schritte tun, Einsamkeit, Krankheit. Der Rucksack ist eigentlich schon voll genug und jetzt kommt da noch was obendrauf. Und das ist nicht das Einzige, was obendrauf kommt. Gestern hatten wir unseren Zukunftstag. Maren hat es eben schon erzählt. Ich habe mich total gefreut. Ich fand, dieser Raum war erfüllt von ganz viel Positivem, von Ideen, von Freude, von Lust am Planen, Lust auf Zukunft, Lust, was Neues zu wagen, miteinander unterwegs zu sein. Ich würde sagen, dieser Raum war gefüllt von Heiligen Geist, der in uns und mit uns gewirkt hat. Und das war schon genial, ein tolles Miteinander. Aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere so einen Zukunftsprozess auch als Last erlebt. Da kommen mich dann auf einmal Fragen auf. So viele tolle Ideen. Wer soll das denn bitte umsetzen? Und kriegen wir das überhaupt hin? Werden wir diesem Anspruch, der uns da auch manchmal entgegengebracht wird von den verschiedenen Zielgruppen, werden wir dem überhaupt gerecht? Schaffen wir das? Und was ist, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht hinbekommen? Ja, und auf einmal wird so ein Rucksack noch voller. Kein Styropor. Und da kommt dann ein ganz schönes Gewicht zustande. Das kann man mal kurz tragen, aber auf Dauer ist das ganz schön anstrengend. Ich ziehe den jetzt mal auf für den Rest der Predigt. Das ist für euch ein gutes Zeichen, weil der ist wirklich schwer. Das heißt, so lange kann es nicht mehr dauern. Ich muss einmal hier kurz... Oh, ich schätze, du kannst gleich mal probieren. Wie du sitzt, oh, bestimmt. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, so einen schweren Rucksack mit euch herumzuschleppen. Im eigenen Leben, den Erwartungen des Glaubens, Erwartungen in Gemeinde. Und wenn ihr dieses Gefühl kennt, dann lasst uns nochmal in diesem Text ein Vers weiterschauen, zwei Verse weiterschauen. Mein Eindruck ist, dass Paulus um dieses Problem weiß. Für ihn ist das ein Dilemma. Er möchte so gerne in die Gemeinde etwas Gutes hineingeben, etwas Gutes weitergeben. Vielleicht hat er noch ein paar Ideen, was für Projekte auch diese Gemeinde noch umsetzen könnte. Ihr könntet doch mal und die Zielgruppe und wäre es nicht eine Idee. Und vor allem möchte er ihnen eine Haltung vermitteln, eine Haltung, die das Gute sucht, weil diese Haltung Gutes bewirkt. Und gleichzeitig weiß er, dass er diese Gemeinde loslassen muss, dass sie selbst Verantwortung übernehmen müssen, dass sie erwachsen werden müssen, mündig im Glauben. Er muss loslassen, er muss sie gehen lassen, er muss ihnen vertrauen. Und das kann er. Er kann loslassen, weil er weiß, dass sie nicht alleine sind, dass er sie nicht alleine lässt, dass die Gemeinde überhaupt nicht an ihm hängt, dass er sie nicht am Leben erhalten muss. Paulus weiß um Gott, um den, der die Gemeinde wirklich gegründet hat. Wir sagen mal, Paulus hat die Gemeinde gegründet. Paulus weiß, das ist Quatsch. Ja, er hat da mitgewirkt, aber Gott hat durch ihn gewirkt. Er weiß um den einen, der im Zentrum des Miteinanders dieser Gemeinde steht, der von Anfang an unter ihnen gewirkt hat und um den es immer geht bei allem, was sie tun. Es ist fast so, als würde er am Ende seines Briefes diese Gemeinde, auf die er jetzt keinen Einfluss mehr hat, die weit weg ist, als würde er diese Gemeinde Gott anbefehlen, Gott in die Hände hineinlegen und sagen, Gott, ich hab's nicht in der Hand, aber ich weiß, du bist da. Kümmer du dich um meine Kinder, um deine Kinder. Und dann schreibt er Folgendes. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Wenn man das zu schnell liest, dann kann man innerlich zusammenzucken, gerade wenn man so aus einer gesetzlichen Prägung kommt, du musst und sollst und mach mal, dann hört man mich hier so Schlüsselwörter, so Triggerwörter, heilig, oh, ich muss mich heiligen, ich muss noch besser werden, noch frömmer werden oder untadelig, ja, das ist aber auch wieder eine Überforderung, oder? Das Entscheidende hier ist, wer etwas tut und wer nicht. Am Ende des Briefes, da packt Paulus nicht nochmal einen Stein obendrauf. Im Gegenteil. Es geht nicht darum, was die Gemeinde tun soll. Nicht wir sollen uns heiligen, abmühen, ein untadeliges Leben führen. Sondern Paulus spricht der Gemeinde zu, was Gott an ihnen tun kann und tun will. Ja, er fordert Gott sogar richtig auf, die Gemeinde zu heiligen, sie untadelig zu bewahren. Er weiß, dass weder er selbst noch die Gemeinde das kann. Und er weiß wahrscheinlich auch, dass wir das nicht können, obwohl er von uns nichts wusste. Wir können uns nicht selbst heiligen. Wir haben es nicht in der Hand, unversehrt und untadelig zu bleiben. Und vermutlich ist unser aller Leben schon so, in unserem aller Leben schon so viel passiert, dass keiner sagen kann, ich kann makellos vor Gott stehen. Ich behaupte mal, das ist so. Bei all den Dingen, die Paulus da oben sagt, die da stehen, werden wir merken, dass wir all das in letzter Konsequenz nicht selbst tun können. Darum macht Paulus klar, wer eigentlich das Entscheidende tut, nämlich Gott. Was wir nicht können, das tut Gott. Er ist der Gott des Friedens, des Shaloms, des Friedens, der unser Leben in allen Bereichen, auf allen Lebensebenen erfassen möchte. Und diesen Frieden können wir nicht selbst machen. Dieser Friede ist ein Geschenk, der nur von Gott kommen kann. Er ist es, der heiligt. Heilig bedeutet Gottes Eigentum, etwas, was heilig war, gehörte Gott. Und wenn Gott heiligt, dann sagt er, du bist mein, du gehörst zu mir. Und zwar nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich das sage, du gehörst zu mir. Egal, was in deinem Leben in der Vergangenheit gewesen ist, was auch immer du getan hast, egal, was in deinem Leben gerade ist, an Stürmen, an Dingen, die in dir toben, an Sorgen, an Ängsten, an was auch immer dich vielleicht von mir trennen möchte und egal, was in deinem Leben passieren wird, du bist mein, du gehörst zu mir und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. So heiligt Gott. Gott ist es, der an uns wirkt. Gott ist, der etwas in uns verändert, der manchmal eine heilige Unruhe in uns auslöst, der tröstet, ermutigt, ermahnt, der Neues hervorbringt, der Veränderung schenkt und hervorbringt, wo wir es vielleicht manchmal gar nicht mehr erwarten. Hinter all dem steht Gott und nicht wir. Gott ist es, der uns vergibt, der uns freispricht von Schuld. Seine Vergebung ist unverrückbar. So und nur so werden wir unversehrt und makellos sein. Nicht, weil wir uns bemühen, sondern weil Gott uns in Jesus schon längst vergeben hat. Weil Gott schon längst alles Nötige getan hat, lange bevor wir überhaupt in der Lage gewesen wären, auch nur einen Finger für ihn krumm zu machen. Und dann heißt es, treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Gott hat uns gerufen, Glauben in uns geweckt. Manchmal nur eine kleine Flamme, manchmal ein loderndes Feuer. Aber egal wie groß der Glaube ist, keiner von uns, so wie wir heute hier sitzen, sitzt hier aus eigener Leistung, weil er irgendwas hervor oder sie irgendwas hervorgebracht hätte, sondern weil Gott uns beschenkt. Er hat uns gerufen, er hat den Anfang gemacht und er wird es auch tun. An uns arbeiten, durch uns wirken, trotz uns wirken und am Ende alles zu seinem Ziel bringen. Er und nicht wir. Was Gott anfängt, das bringt er zu seinem Ziel. Das gilt für unser Leben, das gilt für die Nachfolge und das gilt auch für uns als Gemeinschaft. Wie gesagt, wir haben gestern viel überlegt. Tolle Inspiration, tolle Gedanken, Ideen. Und ja, vielleicht gibt es auch manche Frage, manche Befürchtung, vielleicht sogar Ängste, vielleicht sogar Ärger, wer weiß. Aber nicht wir bauen Gottes Reich, sondern der Gott des Friedens, der tut das. Er tut es auch durch uns, ja, aber es hängt nicht an uns. Und der uns gerufen hat, der wird es auch tun, der wird es an sein Ziel bringen, wie auch immer dieses Ziel aussieht. Und jetzt ist da dieser Rucksack. Und ich muss euch sagen, ich kann nicht länger reden, der wird mich schwer. Der wird mir gerade zu schwer. Der drückt auf die Schultern. Ja, die sind noch verdreht, merke ich gerade. Vielleicht liegt es daran. Ah, geht auch noch 5 Minuten. Dieser Rucksack ist zu schwer. Und die Frage ist, was ist jetzt mit diesem Rucksack, mit all dem, was da drin ist? Ich sage euch das so, ich kann das nicht tragen. Ich ziehe mir das oft an, dass ich das tragen müsste. Ich kann das nicht tragen. Gerade auch, wenn es um die Zukunft der Gemeinschaft geht, kann ich nicht. Brauche ich einen anderen Träger. Der Vorstand vielleicht, jemand Interesse? Die Vorsitzende, Silvia, möchtest du den? Oder die Mitglieder? Die sollen es tragen, oder? Oder wir machen es so wie Paulus. Und wir geben das, was uns beschwert, was uns belastet, was uns vielleicht Sorge macht, sei es in unserem Leben, sei es in unserer Nachfolge, wo wir merken, da kommen wir irgendwie nicht hinterher, sei es auch, was die Zukunft der Gemeinschaft gibt, in die Hände dessen, der schon längst alles getan hat. Dieser Rucksack ist nicht für meinen Rücken gemacht und der ist nicht für deinen Rücken gemacht. Dieser Rucksack hat nur einen Ort, wo er hingehört, und das ist bei Gott. Und Silas, jetzt brauche ich dich. Jetzt kann ich gucken, wie schwer der ist. Ja, guck mal. Okay. Da gehört dieser Rucksack hin. Das, was uns belastet, in Gottes Hände. Und bitte, das heißt jetzt nicht, ach ja, ist super, dann soll er doch mal machen. Ich glaube, dann hätten wir Paulus falsch verstanden. Der Gott des Friedens ist es, der das Entscheidende bereits getan hat. Alles hängt an ihm und nicht an uns. Das heißt nicht, dass wir untätig sind, sondern vielmehr, dass wir befreit sind. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine längere Wanderung mit einem schweren Rucksack gemacht hat. Wir Pfadfinder machen immer wieder mal Hikes. Und so, wie es dann beim Hike, so geht es mir auch gerade, wenn man eine längere Zeit einen schweren Rucksack getragen hat und den absetzt, Silas, was passiert, wie fühlt man sich? Frei. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, man ist einen halben Meter größer, 50 Kilo leichter, ist die schnellste Diät, ja? Und man ist frei, wie auf dem Mond. Man läuft und man ist befreit. Und das ist der Gedanke. Wir brauchen das nicht tragen, wir sind befreit. Befreit, um Jesus nachzufolgen. Ohne Druck, alles richtig machen zu müssen. Befreit, um auszuprobieren, dazuzulernen, mit großer Freiheit auch scheitern zu dürfen in all dem und mit dem Mut dann wieder neu aufzustehen und weiterzugehen. Auch mit der Freiheit, jetzt als landeskirchliche Gemeinschaft neue Schritte zu gehen. Ohne Angst oder dem Gefühl, wir müssen unsere Zukunft retten. Die Zukunft ist in Gottes Hand. Und darum dürfen wir mutig sein, fröhlich sein, entspannt Neues wagen, feststellen, das war zu viel, feststellen, da geht noch mehr, hinfallen, aufstehen, feiern, uns freuen, was auch immer kommt. Denn der Gott des Friedens heiligt uns durch und durch und bewahrt unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der uns ruft. Er wird es auch tun. Amen.